Es ist Freitag, der 20. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Direktor des Europaprogramms der Bertelsmann-Stiftung. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Wir stehen ja alle noch unter dem Eindruck der Nachrichten, dass im Libanon tausende Pager, also diese kleinen Funkempfänger der Hisbollah, explodiert sind. Dazu am Tag darauf hunderte Funkgeräte. Es gibt wenig Zweifel, dass Israel hinter der Aktion steckt. Ich habe mich sofort gefragt, dürfen die das? Wie schätzen Sie das ein? Ist das Vorgehen Israels ein Kriegsverbrechen?
Also das ist jetzt, glaube ich, die nächste Phase der Emotionalisierung der Diskussion. Die Frage, ob das völkerrechtlich oder nach Kriegsvölkerrecht in Ordnung ist oder nicht, hat in der Tat nichts damit zu tun, wie viel schreckliche Bilder produziert worden sind. Ich glaube, das muss man sich vor Augen führen, sondern es ist die Verhältnismäßigkeit des Mittels, das man hier gewählt hat. Ja, also das heißt, wenn man Leute angreift, die man als Kombattanten ansieht oder die als Kombattanten angesehen werden können, also als Kämpfer angesehen werden können, dann muss man darauf achten, dass man dabei so wenig Zivilisten wie möglich mit zu Schaden kommt. Das heißt, es geht nicht darum, dass keine Zivilisten zu Schaden kommen dürfen, aber das militärische Ziel muss es rechtfertigen, dass auch Zivilisten mit zu Schaden kommen. Jetzt ist das alles eine ziemlich wabbelige Geschichte, aber es zeigt eigentlich, dass die Diskussion, die wir jetzt zurzeit gerade auch wie immer in den sozialen Medien erleben, der Versuch, Israel aufgrund einer Einzelaktion zu verurteilen, Einzelaktion im Sinne von, das ist ein einzelnes Vorgehen, es hat viele Tausende getroffen, das ist richtig, trifft wahrscheinlich den Kern dieser Idee des Völkerrechts überhaupt nicht. Denn die Idee ist, Gewalt insgesamt runterzuschrauben, und das passiert natürlich hier überhaupt nicht. Beide Parteien oder alle Parteien, die sie beteiligt sind, sind ja nicht nur zwei, haben den Pfad der Einhegung von Gewalt eigentlich schon längst verloren. Das heißt nicht, dass das nichtsdestotrotz immer noch wichtig ist, diesen Maßstab anzulegen. Aber ich denke, das ist wichtig, das vorzuschieben. Ansonsten, wenn Sie zurückkommen auf Ihre Frage, ich glaube, dass man es völkerrechtlich insofern aus israelischer Sicht rechtfertigen kann oder dass auch sozusagen andere sagen können, ja, okay, das steht im Verhältnis, weil man hier natürlich einen schweren Schlag durchgeführt hat gegen die Hisbollah. Man darf annehmen, dass die meisten oder fast alle, die diesen Pager gehabt haben, zur Hisbollah gehört haben, weil offensichtlich die Hisbollah ja diese Pager bestellt hat. Und der Sprengstoff ist auch nicht so angelegt gewesen, dass man möglichst großen Schaden an allen und in der Umgebung machen wollte, sondern dass es vor allen Dingen an den Einzelpersonen stattgefunden hat.
Trotzdem sieht man natürlich die Bilder irgendwie, dass jemand beim Obstkaufen explodiert, sein Pager, und es gibt irgendwie Verletzte in seiner Umgebung. Es gibt diese Geschichten, dass irgendwie Kinder den klingelnden Pager ihrem Vater bringen und er explodiert dann. Das sind ja schon Bilder, die da produziert werden, die auch, was jetzt die Vermittelbarkeit der Aktion und des Krieges angehen, verheerende Wirkung für Israel haben. Das ist ja Terror.
Absolut, aber das ist was anderes. Ne? Die Frage der medialen Vermittelbarkeit dieses Krieges richtet sich ja an unser, wie soll man sagen, vor allen Dingen auch an die Emotionalität, die damit verbunden ist. Ich glaube, man muss sich den umgekehrten Frage stellen. Wenn es so ist, dass die Hisbollah ein legitimes Ziel ist, weil sie sozusagen eine militärische, paramilitärische Organisation ist und alle ihre Kämpfer sozusagen Soldaten sind, dann sind sie militärische Ziele. Sie verstecken sich aber oder sie mischen sich unter eine Zivilbevölkerung. Dann ist es deutlich weniger legitim, diese Leute mit einer großen Rakete oder Bombe oder einem Flächenbombardement, ich übertreibe jetzt einfach mal, aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, die Leute so rum anzugreifen oder Todesschwadronen zu schicken und mit einem wilden Maschinengewehrfeuer möglicherweise viel, viel mehr Schäden zu produzieren. Das ist ja letztendlich die Frage, die Sie sich als Rechtsberater von Militär sozusagen fragen müssen. Was sind denn eigentlich die Alternativen, die ich habe? Es geht nicht darum, und das ist natürlich der Klassiker in dieser Diskussion, Krieg zu vermeiden, sondern ihn begrenzbar und beherrschbar zu machen mit Blick auf die Gewalt, die diejenigen erreicht, die nicht Teil des Konfliktes eigentlich sein sollen, nämlich die Zivilisten. Und am Ende des Tages werden Sie sehen, naja, natürlich hätte man zivile Opfer vermeiden können, wenn man es gar nicht gemacht hätte. Das hat aber nichts damit zu tun, dass hier gerade ein Konflikt eigentlich abläuft. Ne? Also von daher, ich weiß, das ist immer unheimlich schwer zu ertragen, weil wir natürlich diese Bilder alle vor Augen haben. Aber wenn Sie das auch ins Verhältnis stehen zu dem, wie Israel im Gazastreifen vorgeht und sehr viel mehr Opfer in Kauf nimmt, dann finde ich, kann man schon sagen, naja, es hat schon ein gewisses Maß an Verhältnismäßigkeit, dass da drin ist, dass man eben nicht sinnlos umherschießt oder Bomben wirft.
Wenn man jetzt mal auf die Wirkung bei der Hisbollah schaut, dort hat es ja angeblich neben ungefähr einem Dutzend Toten unfassbare 3000 Verletzte gegeben. Und man muss sich vorstellen, das sind 3000 Menschen, die angebunden sind in irgendwelche Kommunikations- und Kommandostrukturen der Hisbollah. Wie hoch schätzen Sie den Impact, die Wirkung auf die Organisation und die Kampfkraft der Hisbollah ein?
Naja, kurzfristig ist der Impact, glaube ich, enorm. Also sowohl mit Blick auf den Verlust an Manpower und Womanpower, der da weggegangen ist. Und die Leute wachsen ja nach. Ja, also wir sind ja auf einer Autobahn in Richtung mehr Gewalt. Ne? Das ist ganz klar. Und das wird die Leute, die jetzt da verletzt sind oder gestorben sind, die werden ersetzt werden. Das heißt, es deutet eigentlich darauf hin, dass Israel, wenn das jetzt so geplant war, auch vom Zeitpunkt her, dass Israel diese kurzfristige Lücke wahrscheinlich nutzen will und die Schwäche der Hisbollah nutzen will. Und der psychologische Effekt, der wirkt natürlich noch nach, weil natürlich, und davon würde ich jetzt ausgehen, dass die Israelis diesen Spin jetzt bringen, sagen, ja, das war jetzt die erste und die zweite Welle. Ihr könnt aber nicht wissen, was wir noch irgendwo eingebaut haben. Achtet mal drauf, was da noch kommt. Ne? Das ist letztendlich jetzt auch sozusagen der Ruf der Israelis und des Mossad, der ja eigentlich eine lange Tradition hat in solchen perfiden Anschlägen oder gut durchdachten oder wie auch immer man das nennen will, ich will das gar nicht bewerten, aber etwas, was man ihnen nicht zutraut, der wird jetzt natürlich mächtig, ne, in der Psychologie dieses Konfliktes und der nächsten Wochen.
Vielleicht bevor wir dazu kommen, was das jetzt für die nächsten Tage und Wochen im Süden Libanons und im Norden Israels bedeutet. Werden denn am Ende, wenn wir solche Formen der Kriegführung sehen, Panzer weniger wichtig sein als Cyberkrieger, irgendwelche kreativen IT-Menschen, die Kommunikation des Feindes und dessen Kommandeure direkt angreifen und damit eine ganz andere Form der Kriegführung praktizieren? Wir sehen sowas ja in Teilen auch in der Ukraine.
Ja. Ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel. Da hätte ich jetzt auch drauf verwiesen, dass die Ukraine eigentlich zeigt, dass neben das, was schon da ist an Kriegsmöglichkeiten, an Taktiken und auch an Gerätschaften wie klassischerweise der Panzer, dass etwas daneben gestellt wird. Dadurch gewinnt das Neue etwas mehr an Gewicht und der Panzer verliert an Gewicht, wenn man das jetzt so relativ als eine Balance sich anguckt. Aber der Panzer verschwindet nicht. Ja, es wird immer, das ist jetzt keine Prophezeiung, es gibt immer noch eine wichtige Rolle für gepanzerte Fahrzeuge. Es gibt immer noch eine Rolle für Dinge, die in der Luft fliegen und die teilweise auch noch bemannt sind. Also das, aber natürlich verschiebt sich das Ganze. Die Bandbreite wird größer. Und wenn Sie jetzt in die Geschichte der Kriegführung und der Waffensysteme zurückgucken, dann wird halt alles letztendlich immer komplexer. Und die neue Verschiebung ist halt, und die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig neu. Erstens, es wird alles digitaler oder elektronischer und es wird ziviler. Das ist halt das Ding. Ne? Die Pager sind ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach zivile Dinge nimmt, so weit und so stark die militärischen Strukturen ins Zivile integriert werden. Und hier ist halt das Personal, das ins Zivile integriert wird. So wird auch die zivile Lebenswelt Teil dieses Konfliktes und Teil der Kriegführung natürlich werden. Ne? Also kann genauso gut sein, dass in 10 Jahren das Ziel dann alle unsere KI-gesteuerten Kühlschränke sind, die dann in die Luft fliegen oder sonst irgendwas.
Sie haben eben gesagt, dass Israel mutmaßlich jetzt versuchen wird, die Wirkung, die es erzielt hat, auf die Strukturen und die Fähigkeiten der Hisbollah auszunutzen. Wir sehen ja jetzt schon, dass Stellungen der Hisbollah im Süden Libanons, von denen Raketen Richtung Israel abgeschossen werden können, bombardiert werden. Es fliegen irgendwie Kampfflugzeuge über Beirut. Sehen wir da gerade den Anfang eines neuen großen Krieges?
Ob er groß wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir sehen die Vorbereitung einer Landoffensive. Ja, also dass die Stellungen beschossen werden, wenn man jetzt nochmal unterstellt, wie gesagt, dass die Pager und die Funkgeräten-Explosionen nicht nur sozusagen durch zeitliches Drängen, also im Sinne von die Hisbollah ist da drauf gekommen, dass da irgendwas sein könnte und deswegen sprengt man die besser jetzt, sondern dass das mit Blick auf die Offensive geschehen ist, dann spricht alles dafür, dass wir innerhalb der nächsten Tage eine große Landoffensive Richtung Libanon sehen, um die Hisbollah-Strukturen zu schwächen. Und das passt, wenn wir jetzt sagen nochmal zurückspulen, unseren Podcast zu dem, wo wir nicht das letzte, aber das vorletzte Mal drüber gesprochen haben, dass wenn die Israelis in der Ansicht sind, dass sie Gaza einigermaßen unter Kontrolle haben, dass sie möglicherweise sich dann dem Norden zuwenden. Das wäre jetzt, also um in dieser Linie drinnen zu bleiben, nicht um mich sozusagen hier für meine Glaskugel zu loben, aber das könnte sozusagen die Idee sein, dass man das macht. Auf einer höheren Ebene ist es so, dass man sagen muss, ja, das ist auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite ist die Frage, wann und wie soll dieser Konflikt eigentlich denn dann enden? Denn Israel produziert hier natürlich sozusagen die nächste Generation oder die nächste Welle von gewaltvoller Reaktion.
Wir haben ja gesehen, dass Israel schon wegen seines Vorgehens in Gaza, wo am Anfang jeder Verständnis dafür hatte, dass es eine geradezu logische Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas war, inzwischen immer mehr in die Defensive gerät und die zivilen Opfer unter den Palästinensern so groß sind, dass Israel isoliert wirkt. Was würde es denn politisch bedeuten, wenn das geschieht, was Sie eben angedeutet haben, nämlich dass es eine Bodenoffensive im Libanon geht? Würde das diesen Prozess nicht noch verstärken?
Ich glaube, das ist die große Frage, wie weit, also ich glaube, die Amerikaner sind die Letzten, die Israel fallen lassen. Das kann man, glaube ich, schon mal mit Sicherheit sagen. Und es bleibt dabei, dass den großen Krieg in der Region keiner will, was im Umkehrschluss natürlich bedeuten kann, dass nicht alle, aber viele einen kleinen Krieg dann doch irgendwie für akzeptabel halten. Also möglicherweise sogar der Iran sagt, bis zu einem gewissen Maß müssen wir das möglicherweise in Kauf nehmen. Und um damit die Möglichkeiten zu schaffen, unsere eigene Macht einfach zu erhalten. Ne? Und wie Russland und China sich dazu stellen werden, da habe ich keine Ahnung. Ich glaube, es kommt ja nicht zu einer Verschiebung der regionalen Machtbalance. Deswegen mag das auch für diese beiden Akteure nicht so relevant sein. Klar ist es, dass Israel in der globalen Öffentlichkeit in der Tat weitgehend isoliert ist damit. Verständlich vor dem Hintergrund, welche Bilder hier produziert werden, die auch bewusst genutzt werden, sowohl von den Israelis als auch von den anderen Konfliktparteien. Ich glaube, was man immer wieder reinbringen muss, ist, das Ganze hat seinen Anfang gefunden in ebenso brachialer Gewalt mit dem 7. Oktober. Da haben wir bald den Jahrestag. Und das ist der Beginn, an dem sozusagen durch über alle Parteien überbordende Gewalt haben wirken lassen. Und das macht einen natürlich nicht positiv gestimmt für die Frage, wie geht das Ganze weiter und wo sehen die Grenzen? Ja, dazu kommt, dass die innenpolitische Situation in Israel, glaube ich, auch nicht dafür spricht, dass Netanyahu irgendetwas politisch gewinnen kann, wenn er den Krieg versucht, so schnell wie möglich zu beenden.
Wir haben ja gesehen, dass die amerikanische Regierung über Monate den Eindruck erweckt hat, als ob ein Deal zur Freilassung der Geiseln und zu einem Waffenstillstand in Gaza relativ nahe sei. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass sich abzeichnet, dass alle Hoffnungen dahin sind auf diplomatische Fortschritte noch in der Amtszeit von Joe Biden. Würden Sie das teilen?
Nein, das würde ich nicht teilen. Was wir, egal auf welchen Punkt wir bei den letzten Wochen, Monaten, Jahren geguckt haben, ist ja die Nichtlinearität, also das Disruptive, immer wieder das, was dabei sein kann. Es kann sich immer eine Gelegenheit ergeben, durch Zufälle, durch Ereignisse, die wir jetzt nicht vorhersehen können, dass das passieren kann. Und von daher, ich glaube nicht, dass hier die These der Lame Duck eigentlich wirkt. Und dadurch, dass Trump zurzeit auch nicht so stark ist, ist auch die Möglichkeit von Trump, einen Friedensplan zu verhindern, damit er sich später als Vater des Friedensplans etablieren kann. So perfide ist er ja. Das hat, glaube ich, auch gerade keine große Macht. Also auch das Blockieren einer solchen Option innenpolitisch in den USA ist, glaube ich, nicht der Punkt. Es ist, glaube ich, einfach so, dass, auch wenn das immer wieder so dargestellt wird, die Israelis der beste Beweis dafür, dass sie nicht die Marionette der USA sind, weil sie hier viele Sachen machen, die USA wirklich in große Bedrulle bringen.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche bei RTL Plus und an den anderen bekannten Orten. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.